Die Gnade Gottes und der Friede Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Amen.
Lasst uns in der Stille um den Segen für die Predigt beten. Jesus, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen.
Amen.
Liebe Gemeinde, was macht der gelernte DDR-Bürger, ja, wenn er in der Wüste eine Schlange sieht? Er stellt sich hinten an. Ja, so ein alter DDR-Witz, über den kaum noch einer lacht. Und die Israeliten damals, die hätten schon gar nicht darüber lachen können. Die sahen nämlich nicht nur eine Schlange in der Wüste, sondern viele, sehr viele lebende Schlangen. In der Bibel, da gibt es eine ganze Reihe von Schlangengeschichten. Das geht ja schon bei Adam und Eva los. Und eine der merkwürdigsten Schlangengeschichten wird uns heute im Predigtext erzählt. Wir hören einfach mal, was uns da im 4. Mosebuch, Kapitel 21, ab Vers 4 berichtet wird. Ich lese aus der Gute-Nachricht-Bibel. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, wandten sie sich zunächst nach Süden in Richtung Schilfmeer, um das Gebiet der Edomiter zu umgehen. Aber unterwegs verlor das Volk die Geduld und sie beklagten sich bei Gott und bei Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt's weder Brot noch Wasser und dieses elende Manna, das hängt uns zum Hals heraus. Und da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk und viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten: Es war nicht recht, dass wir uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit. Mose betete für das Volk und der Herr sagte zu ihm: Fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Und wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Mose machte daraufhin eine Schlange aus Bronze und befestigte sie an einer Stange. Und wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, der blieb am Leben. Ihr Lieben, ich habe meine Predigt überschrieben: Der lebensrettende Blick. Es gibt ja verschiedene Blicke, das haben wir sicher schon festgestellt. Da sind die Blicke gegenseitiger Zuneigung, die man oftmals bei Verliebten sehen kann. Es gibt verräterische Blicke, aber auch betroffene, erschrockene, beschämte Blicke. Wenn sich jemand vielleicht ertappt oder durchschaut sieht. Es gibt vernichtende Blicke, Blicke voller Hass. Manchmal sagt man ja auch, wenn Blicke töten können. Unsere Geschichte erzählt genau vom Gegenteil, von einem rettenden Blick, der Menschen das Leben schenkte. Das Volk Israel ist nach seiner Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft unterwegs durch die Wüste. Das war sicher kein Spaziergang, aber es ist auf dem Weg in das von Gott versprochene Land. Das heißt doch, Gott war mit ihnen. In vielen Abenteuern und erlebten sie seine Fürsorge und seine Führung. Doch statt sich zu freuen und dankbar zu sein, lassen sich die Israeliten zu einer Meuterei gegen Gott hinreißen. Die Jugend würde heute sagen, sie motzten. Die Wüste ist ihnen zu trocken, die Speisekarte zu eintönig, immer nur Manna und Wachteln. Das hängt uns zum Hals raus, sagen sie. Und sie machen ihrer Unzufriedenheit Luft. Ihr Vorwurf, der richtet sich an Gott und Mose gleichermaßen. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Du und dein Gott, hätten wir nur nicht auf dich gehört. Damals in Ägypten, da hatten wir wenigstens noch ein Dach über dem Kopf. Da hatten wir was Vernünftiges zu essen. Da wird die Vergangenheit, auch wenn sie schwer war, verklärt. Das gibt es ja auch heute noch, dass man die Vergangenheit verklärt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die Israeliten an Gott rummeckern. Das können wir in der Bibel nachlesen. Im Grunde ist das ein Misstrauensvotum. Sie trauen Gott nicht mehr zu, dass er den Überblick hat. Sie trauen Gott nicht mehr zu, dass er sie aus der Wüste herausführt. Sie trauen Gott nicht mehr zu, dass er sie nach Kanaan bringt, in das versprochene Land. Sie trauen Gott nicht mehr zu, dass er seine Verheißungen, dass er seine Versprechen wirklich wahr macht. Das wird nichts mehr, sagen sie. Warum hast du uns aus Ägypten weggeführt, dass wir hier sterben? Sie vertrauen Gott nicht mehr. Und Misstrauen, das trennt von Gott. Misstrauen ist schlimm. Misstrauen kann tödlich sein. Ihr Lieben, trauen wir Gott zu, dass er heute noch Wunder tut? Trauen wir Gott zu, dass er seine Verheißungen, seine Versprechen wahr macht? Trauen wir Gott noch zu, dass er den Überblick hat, dass er die Welt und auch ihre momentanen Krisen unter Kontrolle hat? Das wird nichts mehr. Das ist der uralte Vorwurf des Menschen, der nicht bereit ist, Gottes Wege mitzugehen. Vor allem dann, wenn sie nicht auf schnellstem Wege zum Ziel führen. Wenn nicht das eintritt, was man sich erhofft hat. Israel muss nämlich eine Umleitung in Kauf nehmen, um das Gebiet der Edomiter zu umgehen, heißt es. Die hatten einfach ihre Grenzen zugemacht. Die haben niemand durchgelassen. Das gab es damals auch schon. Und das geht. Anstatt in ein paar Tagen am Ziel zu sein, mussten sie wieder umkehren und zurück in die Wüste und einen anderen Weg benutzen. Ich bin mir sicher, auch da hatte Gott seine Hand im Spiel. Das Ziel vor Augen und doch nicht hinein. Das ist schon enttäuschend. Da verlor das Volk die Geduld, heißt es. Da kippt die Stimmung. Da geht ihnen die Luft aus. Sie können nicht mehr. Kennen wir sie nicht auch, diese Umleitung, die uns die Freude nehmen, die uns die Geduld rauben? Wenn Gott nicht nach unseren Vorstellungen und Wünschen funktioniert, wenn vielleicht eine Gebetserhörung sehr lange auf sich warten lässt, oder wenn gar das Gegenteil von dem eintritt, was wir geglaubt und erbeten haben. Ich kann nicht mehr. Dieser Seufzer, das ist ja gar nicht so selten. In jedem Alter sind Umleitungen, die sich einem plötzlich in den Weg stellen, leicht Grund zum Murren und zum Aufbegehren. Wenn man auf einmal unvorhergesehene Durststrecken zurücklegen muss, wenn ein Problem sich vielleicht hinzieht, wenn eine Schwierigkeit anhält, wenn eine Sorge bleibt, dass man dann Gott mit Vorwürfen kommt. Natürlich dürfen wir auch mal Zweifel haben. Und wir dürfen das Gott sagen, wenn wir nicht einverstanden sind mit ihm. Wir dürfen ihm unsere Fragen, wir dürfen ihm unseren ganzen Frust vor die Füße werfen. Das hält Gott aus. Die Israeliten klagen Gott nicht ihr Leid, sondern sie klagen ihn an. Und das ist ein großer Unterschied, ihr Lieben. Ob ich Gott mein Leid klage oder ob ich ihn anklage. Ob ich über Gott rede oder ob ich mit ihm rede, ob ich ihm sage, ja, wie kann Gott das zulassen? Oder ob ich sage, Herr, warum machst du das? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Israel tat sein Misstrauen, sein Motzen gegen Gott, seine Anklagen schon sehr bald leid. Denn Gott sandte zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk und viele Israeliten wurden gebissen und starben. Ja, kann denn Gott so grausam sein? Wird vielleicht mancher denken, das passt doch gar nicht zum Bild vom lieben Gott. Aber den lieben Gott, ihr Lieben, den gibt es ja gar nicht. Es gibt nur einen Gott der Liebe. So bezeugt es uns die Bibel. Und Liebe kann manchmal auch hart sein. Gott kann auch zornig sein. Er nimmt nicht alles ungestraft hin. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Aber die Geschichte zeigt, Gott handelt nicht aus Rache, sondern weil er sein Volk und weil er uns wachrütteln will, weil er uns zur Umkehr vom verkehrten Weg führen will, weil er uns zum Ziel bringen will, weil er uns in seiner Nähe haben möchte. Und weil er sieht, wo das hinführt ohne ihn. Die Israeliten, die erschrecken über Gottes harte Reaktion. Und in ihrer Todesangst wenden sie sich an Mose. Es war nicht recht, dass wir gegen Gott uns aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit. Es hat Klick gemacht im Volk. Sie sehen ihre Verfehlungen, sie sehen ihre Schuld ein. Und das ist das, was ich mir auch für unser Volk, für das Land der Reformation so wünsche. Eine Umkehr, dass es Klick macht im Volk. Denn wir sind dabei, uns immer weiter von Gott und seinen guten Ordnungen zu entfernen. Eine Umkehr, und dafür dürfen wir beten. Herr, hilf uns zur Umkehr. Schenk uns eine Umkehr und fang bitte bei mir damit an. Ich frage mich, ob die Krisen und Probleme, die wir zurzeit erleben, dieser Riss, der durch unser Volk geht, nicht auch ein Ruf Gottes zur Umkehr sein kann. Und Mose betete für das Volk, heißt es. Ihr Lieben, haben wir auch eine Person für solche Fälle, der wir in Zeiten, wo wir uns vielleicht verrannt haben, wo wir Schuld aufgeladen haben, offen und ehrlich unser Versagen bekennen können? Haben wir einen Menschen, der für uns vor Gott hintritt und für uns eintritt? Sind wir selber solche Leute, die Treue für andere beten, die in einer Lebens- oder in einer Glaubenskrise stecken? Das heißt ja eigentlich Fürbitte, für andere zu bitten. Und Fürbitte darf nicht nur auf den Sonntagvormittag im Gottesdienst beschränkt sein. Eine junge Frau bekannte einmal in einem Gemeindekreis: Es gab bei mir eine Zeit, wo ich alles, was man mir von Jesus erzählt hatte, ganz bewusst ablehnte. Meine Großmutter, die merkte das, aber sprach nicht viel darüber. Und als ich von zu Hause wegzog, um mein Studium zu beginnen, sagte sie beim Abschied: Mädel, ich bete jeden Tag für dich. Und ich fragte zurück: Was betest du denn, Oma? Und da schwieg sie einen Augenblick und dann sagte sie nur den einen Satz: Dass du begreifst, Jesus ist immer für uns da. Er lässt uns nicht los. Ja, das ist auch der Grund, ihr Lieben, warum wir Gott vertrauen können und warum wir Gott vertrauen sollen. Er lässt uns nicht los. Er vergisst seine Leute nicht. Auch wenn es unten durchgeht im Leben, er hält uns fest. Und auch wenn manches unerträglich scheint, er trägt uns hindurch. Auch wenn wir an ihm schuldig geworden sind, er gibt uns nicht auf. Er macht's nicht wie der letzte sächsische König, der bei seiner Abdankung aus Enttäuschung gesagt haben soll: Macht doch euren Dreck alleine. Gott gibt sein Volk nicht auf. Mose darf diese Tatsache den Israeliten sagen. Sicher etwas eigenartig verpackt. Er soll eine Schlange aus Metall anfertigen und sie als Zeichen aufrichten. Und wer gebissen wird und sieht sie an, der soll leben. Und da werden viele gespottet haben: So ein Unsinn, was soll uns das helfen? Und sie starben, weil ihnen Gottes Rettungsplan zu albern und zu unsinnig war. Und andere taten es und sie blickten auf die eherne Schlange und sie blieben am Leben. Und das war der rettende Blick. Gott lässt nicht einfach die Schlangen verschwinden und gut ist's. Er hat nicht die Gefahr beendet, aber er hat in der tödlichen Gefahr eine Hilfe gegeben. Gott nimmt nicht einfach die Not und das Leid aus der Welt. Er schafft nicht einfach alle Krankheiten ab. Er lässt nicht einfach das Böse verschwinden. Er räumt nicht alle Probleme aus dem Weg. Aber er gibt uns mitten im Leid und mitten in der Not eine Adresse, an die wir uns wenden können. Er möchte, dass wir in allem Elend lernen oder auch wieder ganz neu lernen, Jesus zu vertrauen. Selbst dann, wenn uns manches von ihm und an ihm merkwürdig und vielleicht auch unsinnig vorkommen mag. Was haben manche gelehrten Theologen nicht alles über diese Geschichte gesagt und geschrieben? Und oft ließen sie durchblicken, so wie die Geschichte dasteht, ja, da kann man sie eigentlich gar nicht ernst nehmen. Und ich denke jedes Mal, wenn ich so etwas höre oder so etwas lese, dass sie den übersehen haben, der diese Geschichte absolut ernst genommen hat. Blutig ernst sogar. Nämlich Jesus. Jesus hat mal gesagt, und wir haben es vorhin im Evangelium gehört, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und auch heute wieder, ihr Lieben, haben Menschen ihren Spott damit und sagen, so ein Unsinn. Was soll uns schon ein Gekreuzigter helfen? Und sie rennen ins Verderben. Während andere Jesus vertrauen und den Blick auf das Kreuz wagen und dadurch ewiges Leben bekommen. Ewiges Leben, damit ist nicht nur das Leben nach dem Tod gemeint, irgendwann, das auch. Vor allem aber auch Leben vor dem Tod, mitten in den wüsten Zeiten und in den Stürmen dieser Zeit. Schenkt Jesus jetzt schon Vergebung. Schenkt er jetzt schon Versöhnung. Schenkt er jetzt schon Trost im Leid. Schenkt er jetzt schon Frieden im Herzen. Und einen Platz im Himmel. Darum kann auch der Apostel schreiben, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dazu macht uns diese alte Geschichte heute Mut. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, so singt ein Liederdichter, der wird heil zu derselbigen Stund. Ja, so ein Blick auf Jesus, auf das Kreuz, kann ein ganzes Leben verändern. Das haben viele schon erleben dürfen und sicher auch unter uns. Und Paul Gerhardt, der begnadete Liederdichter, der muss die gleiche Erfahrung gemacht haben. Denn er konnte dichten, die Sonne, die mir lachet, das ist mein Herr Jesu Christ. Und das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Und das, ihr Lieben, obwohl dieser Mann in seinem Leben viele Umleitungen, persönlich und beruflich, viel Schweres mitmachen musste. Er war ein Mensch, der den Blick des Glaubens hatte, den Blick aufs Kreuz, den Blick auf Jesus Christus. Und der dann auch sagen konnte und singen konnte, nun, was du Herr erduldest, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Und wer so aus tiefstem Herzen beten kann, der erfährt die veränderte Kraft, die vom Kreuz ausgeht. Viele von uns waren vielleicht schon im Urlaub im Hochgebirge, vielleicht in den Alpen oder wo auch immer. Und da stehen ja die herrlichen Gipfelkreuze. Und die sind ja meistens mit ganz starken Stahlseilen in Felsen verankert, damit die schweren Gewitter und die heftigen Stürme ihnen nichts anhaben können. Wie viel mehr das Kreuz von Jesus? Es ist die Garantie dafür, er lässt uns nicht los, weder im Leben noch im Sterben. Vertrauen wir ihm. Blickpunkt Sport. Diese Sendung im bayerischen Fernsehen, die ist gut und die ist auch oft interessant. Blickpunkt Kreuz aber ist lebensnotwendig und das nicht nur in der Passionszeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als das, was wir verstehen, der bewahre und behüte unsere Herzen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Amen.